Ihr Lieben, lasst uns heute miteinander einen Blick in die Apostelgeschichte tun. Wir möchten lesen aus dem 13. Kapitel der Apostelgeschichte. Dort lesen wir von dem Beginn des evangelistischen Dienstes des Apostels Paulus und auch von Barnabas. Und ich denke, wir können da manches Ermutigende und Hilfreiche auch für unser Glaubensleben, für unser Gemeindeleben aus der Apostelgeschichte für uns anwenden und gewinnen. Wir wissen ja, dass die Apostelgeschichte ein inspiriertes Geschichtsbuch ist. Sie ist kein Lehrbuch. Manche Kreise haben immer wieder versucht, aus der Apostelgeschichte irgendwelche Lehren für die Gemeinde abzuleiten und haben dabei zum Teil Schiffbruch erlitten und falsche Schlussfolgerungen gezogen, weil sie nicht beachtet haben, dass die Apostelgeschichte ein Geschichtsbuch ist von einer ganz einmaligen Übergangszeit, einer besonderen Zeit, nämlich der Zeit, in der das Evangelium begonnen hat nach der Auferstehung, Verherrlichung des Herrn Jesus Christus und in der der Geist dann ausgegossen wurde, die Gemeinde Gottes begründet wurde zu Pfingsten und dann dieser Auftrag ausgeführt wurde, den der Herr Jesus gegeben hat, nämlich das Evangelium zu verkündigen in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an alle Enden der Erde. Und wir kommen hier eigentlich an einen Punkt, wo genau dieser Auftrag bis an alle Enden der Erde genauer beleuchtet wird. Am Anfang der Apostelgeschichte befinden wir uns in Jerusalem und wir sehen, wie Gott dort durch die Verkündigung besonders des Petrus und des Johannes seine Gemeinde begründet hat und viele hinzugetan wurden, die allesamt gläubige Juden waren. Und wir sehen interessanterweise erst, als die Juden in Jerusalem beginnen, vor allem die Führung, das Evangelium abzulehnen, dann erst beginnt Gott auch die Heiden anzusprechen. Wir wissen, das beginnt mit den Samaritern, diesem Mischvolk zwischen Judentum und Heidentum. Und es geht weiter über den Kämmerer. Und es geht weiter bis zu Cornelius, dem Römer, der sich bekehrt samt seinem Haus. Und dann kommt eine Station, die uns schon nahe zu unserem Kapitel führt, nämlich durch die Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem wird diese große Menge von Jüngern, von gläubigen Juden zerstreut in die verschiedenen Provinzen des Römischen Reiches. Und dort geschieht es dann in Antiochia. Ich will das mal kurz lesen in Apostelgeschichte 11, dass das Evangelium plötzlich in einem großen Maßstab überspringt zu den Heiden. Apostelgeschichte 11, ab Vers 19 lesen wir, die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. Unter ihnen gab es aber einige Männer aus Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, zu den griechisch Sprechenden redeten und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem und sie sandten Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle, mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens. Und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. In Antiochia geschah es also zum ersten Mal eine Revolution in den Augen der jüdischen Gläubigen, dass da sich waschechte Heiden bekehrten in größerer Anzahl zu dem Herrn. Und Antiochia war die erste Gemeinde im biblischen Sinn von dem, was auch die Lehre des Apostels Paulus ist, wo man nämlich erleben durfte, dass Juden und Heiden durch einen Geist zu einem Leib zusammen getauft und gebracht worden waren und dass sie nun plötzlich in einer Gemeinde saßen. Wir können uns das heute nicht vorstellen, aber das war für die damalige Zeit umwälzend. Die Juden waren gelehrt worden, die Heiden in allem zu meiden. Ein frommer Jude durfte nicht das Haus eines Heiden betreten. Er hätte sich sonst rituell unrein gemacht und hätte nicht in den Tempel gehen dürfen, ohne ein Opfer zu bringen vorher. Ja? Man hat im alltäglichen Umgang nur so viel mit den Heiden zu tun gehabt, wie unbedingt nötig war, um sein Geld zu verdienen. Alles andere gab es nicht. Und deswegen ist es durchaus verständlich, dass die Juden, als sie zerstreut wurden, zuerst einmal nur den Juden etwas von dem Herrn Jesus gesagt haben. Das war normal, das war natürlich. Aber Gott hatte andere Pläne. Er wollte mit dem Evangelium auch die Heiden erreichen. Und ganz einfache, ungenannte jüdische Gläubige waren seine Werkzeuge. Also es ging nicht los mit dem Apostel Paulus, dieses Werk, sondern es ging los mit ungenannten, einfachen Geschwistern, die einfach vom Geist Gottes gedrängt diese Botschaft von dem Retter nicht für sich behalten konnten. Sie haben sie über diese, heute würde man sagen, kulturelle Barriere, über diese Grenze zwischen Juden und Heiden hinausgetragen, auch zu den griechisch sprechenden Heiden. Und dann heißt es, die Hand des Herrn war mit ihnen. Gott hat den Segen geschenkt. Menschen haben sich bekehrt. Und nun war das die große Gefahr. Es hätte sein können, wenn der Falsche dorthin gesandt worden wäre, irgendeiner von diesen Leuten, die Judaisten waren, die hinterher alles kritisiert haben, dieses Werk, dann hätte es eine große Not gegeben. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass ein geisterfüllter, wirklich vom Herrn ergriffener Mann dorthin gesandt wurde, Barnabas. Und er hat einfach die Gnade Gottes gesehen. Da sind Heiden wirklich zum rettenden Glauben gekommen. Er hat sich darüber gefreut und er hat dieses Werk ermutigt und bestätigt. Und deshalb kam es zu einem großen geistlichen Wachstum, zur Erweckung, zur Bekehrung von vielen. Und genau diese Gemeinde in Antiochia, die finden wir wieder als Ausgangspunkt am Anfang von Apostelgeschichte 13, als Gott nun den nächsten Schritt seines Planes weiterführt. Ich lese mal die ersten Verse von Apostelgeschichte 13. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahin, der mit dem Fürfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Also dort in der Gemeinde gab es Brüder, denen hatte Gott besondere Gaben gegeben. Gabe der Prophetie, das war ja eine Gabe des Anfangs, Offenbarungen von Gott zu empfangen und sie an die Gemeinde weiterzugeben. Die Apostel und Propheten waren die Gaben der Grundlegung, die später aufgehört haben. Und da gab es auch Lehrer. Das ist eine Gabe, die wir auch heute noch haben. Und diese Brüder waren zusammen. Und Saulus war bei ihnen und dann redet der Herr. Und es ist interessant, wenn wir das immer ein bisschen genauer beachten. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten. Ja. Also diese Führung Gottes haben sie empfangen in einer ganz bestimmten Herzenshaltung, in einem ganz bestimmten Zustand. Dienen, hier steht das griechische Wort, das in unser Fremdwort Liturgie eingegangen ist. Und das bedeutet ein Stück weit auch priesterlich dienen, in einem ganz bestimmten Sinn für den Herrn abgesondert sein, um ihm Dienste zu tun. Und ich denke, das redet hier auch vom Dienst des Gebets. Das ist dadurch unterstrichen, dass sie auch gleichzeitig gefastet haben. Das heißt, es war ihnen wichtig, den Willen Gottes zu erfahren. Sie haben den Herrn gesucht. Sie haben nicht nur in Routine eine Arbeitsbesprechung gemacht. Das ist oft eine Not im Volk Gottes bei uns, dass man pragmatisch wird, dass man sich fragt, was muss alles erledigt werden? Es müssen ja viele Dinge erledigt werden. Und dann arbeitet man das ab und ist froh, wenn man die Tagesordnung glücklich vollendet hat. Man hat ein paar Beschlüsse gefasst, es geht weiter, es wird was getan, das Gemeindeleben geht vorwärts. Aber ihr Lieben, das ist nur eine Seite. Und wenn das unser Dienst für den Herrn sich darauf beschränkt, dann wird es gefährlich. Dann geht auch das geistliche Niveau, die geistliche Kraft in einer Gemeinde immer mehr abwärts. Was wir brauchen, ist, dass gerade die verantwortlichen Brüder, aber auch die ganze Gemeinde immer wieder den Herrn sucht und ernstlich zum Herrn betet und auch erwartet, dass der Herr wirklich führt, dass der Herr wirklich seinen Willen deutlich macht und dass auch der Herr Gnade und vermehrten Segen schenkt. Wenn wir Gemeinde im Selbstlauf laufen lassen, dann geht die Gemeinde Schritt für Schritt immer mehr kaputt. Man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen mit einem Gebäude. Wenn das nicht immer wieder repariert und instand gehalten wird, dann wundert man sich, was nach 20 Jahren alles kaputt gegangen ist, was nicht mehr funktioniert. Es passiert gar nichts, ganz normaler Alltagsbetrieb, aber es geht immer mehr abwärts und es wird runtergewirtschaftet, sagen wir, bei einem solchen Bau. Ja? Und deswegen, wenn da nicht Auftriebskräfte auch sind, auch im geistlichen Leben einer Gemeinde, und die schenkt Gott dort, wo man ihn sucht. Und es schließt manchmal auch Fasten ein. Das ist auch etwas, was vielleicht vielen heutigen Gläubigen fremd ist, dass man auch auf das Essen zum Beispiel verzichtet, auf seine Wohlgenüsse, um den Herrn besser suchen zu können, um den Ernst auch deutlich zu machen. Ja? Fasten ist ja keine Technik, ja, wo man sagt, jetzt faste ich und dann wird mein Gebet 25% vollmächtiger. Ja? Sondern Fasten ist eine Herzenshaltung, wo man sagt, ich demütige mich vor Gott, ich leide Not unter dem Mangel, den wir empfinden in der Gemeinde, unter dem geistlichen Zustand der Gemeinde vielleicht. Vielleicht auch in dem Fall haben sie gelitten und gebetet, weil sie gesehen haben, wie viele Heiden um sie herum waren, die noch nicht vom Evangelium erreicht waren. Vielleicht hat Gott auch da die Herzen so gelenkt, dass ihnen das zur Last wurde. Aber auf jeden Fall, sie haben den Herrn gesucht. Sie haben dem Herrn priesterlich gedient, sie haben gefastet, es war ihnen wichtig, die Führung und das Eingreifen des Herrn zu erfahren. Und das fehlt uns sehr oft. Ja. Wir ersetzen Gottes Wirken und Gottes Kraft oft genug durch unsere menschliche Routine, durch unsere menschliche Weisheit und damit sind wir Gott auch oft ein Hindernis für sein Wirken. Und als sie so im Gebet beisammen waren, da hat der Heilige Geist geredet, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Wir sehen hier auch etwas, wir sehen hier keine Lehre über den Heiligen Geist, aber wir sehen ganz deutlich an dem, was hier gesagt ist, der Geist Gottes ist nach der Schrift eine Person. Es gibt immer wieder Lehren, die da kursieren unter Christen, wo der Geist Gottes nur als eine unpersönliche Kraft aufgefasst wird. Ja? Das ist aber nicht die Lehre der Bibel. Ja? Von der biblischen Lehre her ist der Geist Gottes genauso eine Person der Gottheit wie der Vater und der Sohn. Ja? Und wir sehen das hier, er spricht und er hat berufen. Der Geist Gottes hat Paulus und Barnabas zu dem Werk berufen. Und dann haben sie wieder gefastet. Ja? Das heißt, es war ihnen wichtig, der Segen Gottes, dass der Herr mit diesen Brüdern ist. Ich denke, sie haben ein Stück auch im Geist gewusst, der Dienst, zu dem sie diese Brüder verabschiedet haben, für die sie gebetet haben, würde ein herausfordernder, ein gefährlicher, ein Dienst sein, in dem ganz besonders die Gnade Gottes notwendig war. Und das war auch so, das sehen wir nachher, wenn sie auf dem Weg sind. Ja? Also sie haben es ernst gemeint. Und oft ist es bei uns so, dass unsere Gebete doch mehr oder weniger auch eine fromme Routine sind oder dass sie zumindest einfach nicht diesen Ernst haben, den wir auch in der heutigen Zeit eigentlich bräuchten, damit Gott wirklich tieferen Segen und tieferes geistliches Leben schenken kann. Noch einmal, es ist auch wichtig zu sehen, der Heilige Geist hat Paulus, Saulus und Barnabas berufen. Heute gibt es ja viele Gruppen und Organisationen, die sogenannten verfassten Kirchen, bei denen wird man für ein Amt ordiniert. Vorher muss man ein Studium machen, ja, irgendeine Bibelschule oder theologisches Studium, und dann wird irgendein Bischof gerufen und der setzt denjenigen in ein Amt ein. Und das, dann erst darf er zum Beispiel predigen oder als Pfarrer seine Dienste tun. Ja. Und wir finden hier, dass das überhaupt nicht der Ordnung Gottes, der geistlichen Ordnung für die Gemeinde Gottes entspricht. Sondern die Bibel zeigt hier an diesem Beispiel ganz deutlich, was sie auch in den Briefen lehrt, dass nämlich es Gott ist, der die Gnadengaben und auch die Dienste in der Gemeinde festlegt, souverän. Und jemand ist dann Lehrer oder Evangelist in der Gemeinde Jesu Christi nicht, wenn er eine Bibelschule besucht hat und ein Zertifikat hat und eine Ordination hinter sich hat von Menschen, sondern wenn der Heilige Geist ihn wirklich berufen hat und beauftragt hat. Ja? Das ist also eine Frage der geistlichen Vollmacht und der geistlichen Gnadengabe und nicht eine Frage einer Karriereordnung, einer Ausbildungsordnung oder einer Amtsverordnung. Das ist ein ganz großer Schaden in den verfassten Kirchen und Freikirchen, dass hier eben ein Amt eingesetzt wird, das von Menschen her definiert ist und nicht durch Gottes Berufung und Begabung bestimmt ist. Was also diese Brüder getan haben, sie haben nicht diese beiden ausgesandt oder ordiniert, wie das manchmal so verstanden wird, ins Amt eingesetzt, sondern der Geist Gottes sagt ganz klar, ja, dass sie aussondern sollen zu dem Werk, zu dem sie schon berufen sind, und zwar durch Gott. Ja, und was sie dann getan haben, sie fasteten und beten, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Es gibt ein magisch-heidnisches Missverständnis von der Handauflegung. Ja? Da dient die Handauflegung dazu, eine bestimmte Kraft oder ein bestimmtes Amt zu vermitteln. Das finden wir aber in der Bibel nicht. Ja? Sondern die Handauflegung ist eigentlich ein Zeichen einer Identifikation. Sie haben sich eins gemacht mit dem Dienst und der Berufung dieser beiden und haben für sie gebetet vor Gott, dass Gott doch diesen Auftrag segnen möge. Aber in keiner Weise waren die beiden erst dann Apostel und zu ihrem Dienst ausgesandt, als da eine Handauflegung von Menschen geschehen ist. Ja, das war ein zusätzliches Zeichen, aber das war nicht das, was wirklich die Berufung bestimmt und festgemacht hat. Und da müssen wir auch heute eben wachsam sein und sehen, der Herr gibt die Gaben und die Berufungen und führt in den Dienst. Und es sollte so sein, dass die Gemeinde und dass die Verantwortlichen einer Gemeinde sich damit eins machen können und das unterstützen und solche Brüder dann auch hinter ihnen stehen und sie der Gnade Gottes anbefehlen, so wie man zum Beispiel auch, wenn eine Gemeinde, zum Beispiel ein Bruder in den Missionsdienst gehen will, ja, dass das sicher auch ein schönes biblisches Vorbild ist, wenn man da eine Aussendungsfeier macht und so jemanden auch für jemanden betet, dann kann man auch ihm die Hände auflegen nach diesem biblischen Vorbild. Aber damit ist er nicht zum Missionar geworden, zum Evangelisten, sondern das war Gottes Berufung. Ja? Und wenn Gottes Berufung fehlt, dann können 100 Leute dir die Hände auflegen, dann bist du immer noch kein Missionar. Ja? Das ist eine Sache, die Gottes Geist wirken muss. Ja, dann lesen wir weiter ab Vers 4. Diese nun ausgesandt vom Heiligen Geist zogen hinab nach Seleukia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Und als sie in Salamis angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Diener. Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einen Juden namens Bar-Jesus, der sich bei dem Statthalter Sergius Paulus aufhielt, einem verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Doch Elymas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte, den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach: O du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen können. Als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Ja, wir finden nun, dass diese Boten Gottes, die das Evangelium weitergeben sollten, dass sie ausgesandt vom Heiligen Geist, da wird es nochmal betont, der Herr, der Heilige Geist hatte sie gesandt, nicht Menschen, dass sie weiterzogen nach Zypern und dort haben sie das Wort Gottes verkündigt. Und wir finden das immer wieder im Dienst des Paulus, wir finden es auch bewusst ausgesprochen, zuerst ging er immer in die Synagoge. Das jüdische Volk musste zuerst das Evangelium hören. Sie waren ja die Erben der Verheißung. Ihnen war der Messias verheißen worden und Gott wollte einfach deutlich machen, dass er treu zu seiner Verheißung steht, dass er sie erfüllt hat. Das mussten die Juden zuerst hören. Deswegen war es kein Zufall, dass Paulus immer zuerst die Synagogen aufgesucht hatte. Er hatte also einen doppelten Auftrag. Er hatte den Auftrag, das Evangelium den Heiden zu verkündigen, aber er hatte auch den Auftrag, das Evangelium den zerstreuten Juden in den heidnischen Völkern, die dort lebten, zu verkündigen. Und ihnen zuerst. Und deswegen, sie haben das Wort Gottes verkündigt in den Synagogen. Und wir lesen zunächst mal nichts über die Auswirkungen dieser ersten Verkündigung. Aber wir finden dann, wie der Geist Gottes aufmerksam macht, dort, wo das Evangelium in der Kraft des Heiligen Geistes verkündigt wird, dort geschieht geistlicher Kampf. Dort ist es nicht so, dass da nur laue Lüftchen wehen und alles schön langsam und stetig vorwärts geht, sondern wo das Evangelium wirklich in der Kraft Gottes verkündigt wird, gibt es einen Zusammenprall zwischen Licht und Finsternis. Paulus muss später einmal sagen, ich habe eine offene Tür und viele Gelegenheiten, aber auch viele Gegner und viel Widerstand. Ja, das ist normal. So sollte es auch sein. Ja, wenn immer nur alles glatt geht, dann muss man sich fragen, bin ich auf dem richtigen Weg? Verkündigen wir das Evangelium wirklich in der Kraft des Heiligen Geistes? Ja. Dort geschieht es also, dass da Widerstand plötzlich hervorkommt. Und dieser Widerstand kommt aus der Finsternis selbst. Das ist interessant. Das ist ein religiös getarnter Widerstand. Dort kommt ein Zauberer, ein falscher Prophet auf, und der ist ein Jude. Bar Jesus, Sohn des Jesus, auch noch ein verführerischer Name, irreführender Name. Und er widersetzt sich dem Evangelium und versucht, den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Wahrscheinlich hat er auch dort am Hof irgendwo eine Stelle gehabt oder versprach sich Geld davon. Auf jeden Fall war er von der Finsternis gelenkt, die Wahrheit des Evangeliums ein Stück anzugreifen durch seine verführerischen Dinge. Und das finden wir immer wieder, dass die Finsternis sich aufmacht und dass dann auch Menschen, die vom Feind gesteuert werden, plötzlich anfangen, den Verkündigern des Evangeliums Widerstand entgegenzubringen. Und das darf uns eigentlich gar nicht verwundern, sondern im Gegenteil, dann sehen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja? Und dann hat auch Paulus keine Schwierigkeiten, er wird nicht eingeschüchtert durch diesen Widerstand des Feindes, sondern als er sieht, dass die Wortverkündigung durch diesen Mann aufgehalten wird, spricht er ihn ganz konkret an und sagt ihm, du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit. Das zeigt uns auch, dass alle Formen von Zauberei und Magie eine gefährliche Sache aus der Finsternis ist. Das ist heute manchen Christen gar nicht mehr so ganz bewusst. Und wir finden heute, dass gerade auch über die Entwicklungen in der modernen Christenheit Techniken und Elemente der Magie und der Zauberei immer mehr auch in die Christenheit eingeschleust werden sollen. Man findet zum Beispiel Seelsorge, wo man sagt, visualisiere deinen inneren Heiler, deinen inneren Helfer, ja, eine Lichtgestalt, Jesus oder einen Engel, soll man sich vorstellen und dann mit dem sprechen und dem seine Probleme sagen, dann hilft er einem, ja. Das findet man in christlichen Seelsorgebüchern, ja. Das ist aber nichts anderes als eine Zaubertechnik der Schamanen und der Heiden, ja. Und wenn man so etwas macht, dann kommt man unter eine okkulte Belastung und versündigt sich am Herrn. Ja, genauso gibt es in den charismatischen Kreisen Leute, die sagen, ja, du musst nur ganz fest bekennen, dass du haben willst, dann hast du es auch. Deine Worte haben schöpferische Macht. Ja, also es gibt dann Leute, die sagen tausendmal, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin gesund, mir geht es immer besser. Ja, das ist übrigens auch, was Okkultisten und alternative Naturheiler auch empfehlen. Ja, die sagen, legen Sie ein positives Bekenntnis ab und Sie werden gesund. Ja, das sind Techniken der Magie. Das ist der Feind, der versucht, Dinge im frommen Gewand in die Reihen der Christenheit einzuschleusen. Und da müssen wir aufpassen. Ja? Da gehören auch Dinge dazu, wie zum Beispiel Homöopathie, ja? Wo letztlich eine magische Wirkung zugeschrieben wird, irgendwelchen verdünnten Flüssigkeiten. Ja? Also es ist auch heute so, dass der Feind das wahre Evangelium aufhalten will mit okkulten, mit zauberischen Mitteln. Und wir müssen da wachsam sein. Nicht umsonst hat der Dave Hunt ein dickes Buch geschrieben, bei CLV rausgekommen, die okkulte Invasion. Ja, in Amerika ist es noch viel stärker der Fall, dass New Age Techniken, New Age Denken hineingeschleust wird in christlichem Gewand in die Gemeinde und dadurch verliert die Gemeinde ihre Vollmacht und ihre geistliche Kraft, wenn sie darauf sich einlässt. Ja, da müssen wir also wachsam sein. Ja, also Paulus hat das ganz klar erkannt, dieser Zauberer versucht, das Evangelium zu blockieren. Und in der Vollmacht, die er auch als Apostel hat, spricht er einfach ein Gericht über ihn aus und der wird plötzlich blind. Und das ist natürlich schon sicher sehr peinlich gewesen für diesen Mann, der ganz bestimmt auch beansprucht hat, ein besonderes Licht zu haben. Das sagen ja alle Okkultisten, ich bin ein Erleuchteter, ich habe besondere Erkenntnisse, besonderes Licht. Da müssen wir auch immer aufpassen. Ja? Gott hat uns Licht gegeben durch die Heilige Schrift, durch sein Wort. Und jeder, der auch noch so fromm auftritt und beansprucht, durch irgendeine Vision und Schauung etwas über die Schrift hinaus erkannt zu haben, das ist Verführung. Es gibt Charismatiker, die sagen, ich war in der Hölle, ich weiß, wie es dort aussieht. Ich war im Himmel, ich habe gesehen, wie dort die Ersatzteile für die Gläubigen bereitliegen, die Glieder, die wieder anwachsen sollen und so weiter. Es muss nur abgerufen werden. Ich war schon im Himmel, dort sind die Zähne und die Hände und die Füße, alles ist da. Man muss es nur runterrufen. Ja, ja bitte, das ist so. Ja? Und da muss man nur sagen, ihr Lieben, ja, Gott hat uns das, was er von der unsichtbaren Welt, vom Himmel, von diesen Dingen uns wissen lassen wollte, hat er uns in seinem Wort gegeben. Ja, dort, wo Leute anfangen, ich habe ein Licht, ein übernatürliches Licht, was über die Bibel rausgeht, da muss bei uns die Warnleuchte aufleuchten. Ja? Stopp, das ist nicht von Gott. Hier versucht der Teufel, ein falsches Licht reinzubringen. Also dieser Mann hat sich für erleuchtet gehalten. Er hat sicher diesen Statthalter beeindruckt mit seinen Wundern, mit seinen ganzen Dingen. Und nun tappt er plötzlich in der Finsternis. Gott hat geoffenbart, was er wirklich ist. Er ist in der Finsternis ein blinder Blindenleiter. Und es ist interessant, wie das dann hier geschrieben steht. Ja, dieser Sergius Paulus war ja einfach, war fragend. Er hat nach der Wahrheit gefragt. Und deswegen wollte er diese beiden Boten hören. Und nun, als der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Sehr interessant, ja, müssen wir genau hinhören. Es gibt ja heute noch Leute, die sagen, ja, wir brauchen Wunderzeichen, damit jemand gläubig wird. Das Evangelium alleine genügt nicht, wenn da nicht Kraftwirkungen sind und Leute gesund werden und Gott große Taten tun kann, dann wird kein Mensch gläubig. Stimmt nicht. Ja? Das ist Verführung. Im Gegenteil, man kann ganz klar zeigen, dass kein Mensch alleine durch ein Wunderzeichen zum rettenden Glauben gekommen ist. Sondern die Bibel sagt ganz klar, was Glauben bewirkt. Ja? Römer 10. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Die Verkündigung kommt aus dem Wort Gottes. Ja, das Wort Gottes ist der Same der Wiedergeburt, nicht Wunderzeichen. Ja? Wer das mal studieren will, lese das Johannesevangelium. Was die Wunder, die der Herr dort getan hat, gewaltige Wunder bis hin zur Auferweckung aus den Toten bei den Juden wirklich bewirkt haben. Es hat bewirkt eine vorübergehende Begeisterung, die letztlich in Hass umgeschlagen ist und nicht in rettenden Glauben bei fast allen. Ja? Sondern geglaubt haben nur die, die wie Petrus sagen konnten, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Die wurden gläubig und die haben auch ausgehalten beim Herrn. Und bei den anderen heißt es dann, sie wurden gläubig, sie haben geglaubt wegen der Zeichen und zum Schluss sagen sie, haben wir nicht schon immer gesagt, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast zum Herrn Jesus. Ja? Studiert es mal. Ja? Also Wunderzeichen führen nicht zum Glauben, auch nicht bei diesem Statthalter, sondern er glaubt, weil er betroffen ist von der Lehre des Herrn. Ja? Und das ist auch wichtig. Hier steht Lehre. Normalerweise würde man ja heute sagen, ja, ein Evangelist, der darf ja nicht lehren. Der muss viele interessante Geschichten erzählen, ja. Der muss was drumherum machen um seine Botschaft, damit die Leute auch interessiert sind. Aber hier steht Lehre. Das heißt, Paulus hat hier diesem Mann, diesem Heiden, durchaus auch mit einer gewissen Systematik das Wort Gottes verkündigt und gezeigt, ganz sicher, die Verheißung des Messias, des Erlösers und wie sie in Christus erfüllt wurde, ja. Also der Mann wurde gläubig, weil er gelehrt worden war, weil er das Evangelium auf eine gründliche und systematische Weise gehört hat. Ja, dann lesen wir weiter. Paulus und seine Gefährten aber fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes trennte sich jedoch von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Ja, Ein ganz kurzer Abschnitt, ein trauriger Abschnitt. Ja? Mitten in diesem Dienst gibt es eine Trennung. Dieser junge Bruder, Johannes Markus, er hat nicht weiter gesehen, dass er diese beiden Brüder unterstützen sollte. Er hat sich von ihnen getrennt. Er kehrte nach Jerusalem zurück. Das sind so ganz Feinheiten, die uns vielleicht ahnen lassen, was da eine Rolle gespielt haben sollte. Er wird hier nur mit seinem jüdischen Namen genannt. Ja, Johannes, ja, die hatten ja viele, hatten einen jüdischen und einen römischen Namen. Also Johannes war sein jüdischer Name. Johanan, der Herr ist gnädig. Und Markus war sein römischer Name. Er war wahrscheinlich römischer Bürger. Ja. Und hier wird er mit dem jüdischen Namen genannt. Er geht nach Jerusalem zurück. Wir wissen nicht, warum. Vielleicht hat er das nicht so ganz sehen können, dass das Evangelium so auch bewusst vor den Heiden verkündigt wird. Auf jeden Fall zieht er sich von diesem Werk des Herrn zurück und wird dadurch auch, wie man später sieht, in Apostelgeschichte 15 zum Anlass für eine ganz notvolle Entzweiung auch zwischen zwei gesegneten Dienern Gottes, nämlich zwischen Paulus und Barnabas. Ja. Also das gibt es auch, dass es Gläubige gibt, die haben einen Auftrag bekommen vom Herrn, die gehen begeistert los und an irgendeinem Punkt verlässt sie der Mut, die Kraft. Sie sehen das plötzlich nicht mehr, sie gehen innerlich zurück. Und damit wird dem Werk Gottes Schaden zugefügt. Auf der anderen Seite ist es wunderschön, wenn wir mal diesen Johannes Markus dann durch die Bibel beobachten, wie er dann doch wieder hergestellt wird, wie er zum Schluss gerade dem Paulus dient, für den er sicher zur Not geworden ist. Ja? Aber Paulus hat ganz bestimmt auch nicht verbittert reagiert. Ja? Ich bin überzeugt, Paulus hat für den Johannes Markus gebetet. Das ist doch interessant, ja, dass er dann zum Schluss mit ziemlicher Sicherheit als derjenige endet, der uns das Markus-Evangelium aufgeschrieben hat. Ja? Also da sehen wir, dass Gott auch jemand, der vielleicht mal strauchelt oder mal einen falschen Weg geht, nicht aufgibt, sondern er kann ihn wiederherstellen und kann ihn zum Segen auch weiter gebrauchen, wenn derjenige Buße tut und sich wirklich dem Herrn wieder rückhaltlos zur Verfügung stellt. Zum Schluss ist er doch dort geendet, wo er das Evangelium den Heiden verkündigen sollte. Ne? Das ist interessant, ja? Ja, also das ist eine traurige Sache, aber das kommt vor im Dienst für den Herrn, dass da Trennungen gibt, dass jemand zurückgeht, dass jemand es nicht mehr sehen kann. Die beiden haben sich auch dadurch nicht entmutigen lassen. Ist ja auch die Gefahr, dass man denkt, ja, wenn das so geht, ja, dann hat es ja gar keinen Sinn. Ja? Wie oft lassen wir uns entmutigen? Und wie oft müssen wir vielleicht durch Rückschläge und Schwierigkeiten hindurch wirklich zum Herrn aufblicken und sagen, Herr Jesus, du hast den Auftrag gegeben, du hast mich dahingestellt. Dir will ich jetzt auch vertrauen, dass es weitergehen darf, dass du mir die Kraft gibst, den Dienst weiterzuführen, auch wenn es Rückschläge gibt. Nun lesen wir ab Vers 14 diese Predigt in Antiochia in Pisidien. Sie aber zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien und gingen am Sabbattag in die Synagoge und setzten sich. Und nach der Vorlesung des Gesetzes und der Propheten ließen die Obersten der Synagoge ihnen sagen, ihr Männer und Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Da stand Paulus auf und gab ein Zeichen mit der Hand und sprach, ihr israelitischen Männer und die ihr Gott fürchtet, hört zu. Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk, als sie Fremdlinge waren im Land Ägypten, und mit erhobenem Arm führte er sie von dort heraus. Und er ertrug ihre Art etwa 40 Jahre lang in der Wüste, und er vertilgte 7 Heidenvölker im Land Kanaan und teilte unter sie deren Land nach dem Los. Und danach, während etwa 450 Jahren, gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten, und von da an begehrten sie einen König. Und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn abgesetzt hatte, erweckte er ihn David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Von dessen Samen hat nun Gott nach der Verheißung für Israel Jesus als Retter erweckt. Nachdem Johannes vor seinem Auftreten dem ganzen Volk Israel eine Taufe der Buße verkündigt hatte. Als aber Johannes seinen Lauf vollendete, sprach er, wer meint ihr, dass ich sei? Ich bin es nicht. Doch siehe, es kommt einer nach mir, für den ich nicht gut genug bin, die Schuhe von seinen Füßen zu lösen. Also, Paulus beginnt vor diesen Juden mit einem Rückblick auf das, was sie wussten. Mit einem Rückblick auf das, was letztlich auch ihre Identität, auch ein Stück ihren religiösen und nationalen Stolz ausmachte. Nämlich, dass sie die Nachkommen Abrahams waren, die Erben der Verheißung, das Volk des Bundes. Das alles greift Paulus zunächst einmal auf. Er zeigt aber schon auch das Versagen des Volkes, dass Gott eigentlich nur aus Gnade sie weitergetragen hat. Und er führt hin zu dieser Verheißung, dass letztlich David eine Verheißung bekommen hatte, dass sein Nachkomme, sein Same, einmal der Messias, der Retter und König für Israel werden sollte. Ja. Und dann führt er den Zeugen Johannes ein, der praktisch den Messias unmittelbar angekündigt hatte. Nach seinem Auftreten sollte der Messias kommen. Und nun verkündigt er das Evangelium von dem Herrn Jesus Christus. Ab Vers 26 lesen wir: Ihr Männer und Brüder, Söhne des Geschlechtes Abrahams und die unter euch, die Gott fürchten, zu euch ist dieses Wort des Heils gesandt. Also er spricht zunächst mal die Juden an und dann auch die, die Gott fürchten. Das waren Heiden, die in die Synagoge gingen, die den Gott Israels verehrten, ohne die Beschneidung angenommen zu haben. Ja, das andere nennt man Proselyten. Das waren die, die sich auch haben beschneiden lassen, die also im Vollsinn Juden geworden waren. Aber es gab in den Synagogen sehr oft suchende Heiden, die unzufrieden waren mit den Götzen und dem leeren Götzendienst des Heidentums und die sich dem Gott Israels zugewandt hatten. Ja, aber sie spricht er also auch mit an und sagt: Zu euch ist dieses Wort des Heils, ein rettendes Wort, ein Wort von der Errettung gesandt. Denn die, welche in Jerusalem wohnen und ihre Obersten, haben diesen nicht erkannt und haben die Stimmen der Propheten, die an jedem Sabbat gelesen werden, durch ihren Urteilsspruch erfüllt. Und obgleich sie keine Todesschuld fanden, verlangten sie doch von Pilatus, dass er hingerichtet werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in ein Grab. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt. Und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm aus Galiläa nach Jerusalem hinaufgezogen waren, welche seine Zeugen sind vor dem Volk. Und wir verkündigen euch das Evangelium, dass Gott die den Vätern zuteil gewordene Verheißung an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckte, so dass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehren sollte, hat er so ausgesprochen: Ich will euch die heiligen Gnadengüter Davids geben, die zuverlässig sind. Darum spricht er auch an einer anderen Stelle: Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Denn David ist entschlafen, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hat, und er ist zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckte, hat die Verwesung nicht gesehen. So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. So habt nun Acht, dass nicht über euch kommt, was in den Propheten gesagt ist: Seht ihr Verächter und verwundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ein Werk, dem ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Also hier sehen wir ein Beispiel für eine Evangeliumsverkündigung, die Paulus unter den Juden gehalten hat, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir sehen hier auch, wie diese Evangeliumsverkündigung alles andere als oberflächlich oder bedürfnisorientiert ist, wie das heute oft gesagt wird. Man muss sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Man muss sagen, wie wird eure Ehe besser? Wie verdient ihr euer Geld besser? Wie habt ihr mehr Zufriedenheit und weniger Stress im Beruf? Und dann kommt dann irgendwann am Schluss auf Jesus, dass das alles durch ihn geschieht. Ja? Sondern Paulus geht hier zum Zentrum. Paulus zeigt hier: Schaut her, ihr seid jetzt vor eine Entscheidung gestellt. Und er zeigt auch gleich: Eure Brüder, die Juden in Jerusalem, haben in ihrer Führung diesen Mann verworfen. Sie haben das Heil auch schon ein Stück von sich gestoßen. Jetzt seid ihr in der Entscheidung. Und echte Evangeliumsverkündigung bedeutet eine ganz ernsthafte und lebensverändernde Entscheidung. Hier geht es um Leben oder Tod, um Segen oder Fluch. Es geht darum, dass an der Stellung zu diesem Herrn Jesus Christus sich unsere Zeit und unsere Ewigkeit entscheidet. Und dieser Ernst wird hier auch deutlich. Er muss also klar sagen, die Leute in Jerusalem, die Obersten, haben ihn nicht erkannt. Sie haben ihn schon verworfen. Jetzt predige ich ihn euch und ihr müsst euch entscheiden. Nehmt ihr das an, was hier bezeugt worden ist von den Aposteln, dass dieser Herr Jesus Christus, der Messias, ist der von Gott bestimmte und verheißene Retter, oder lehnt ihr es ab? Und so ist es auch bei uns heute. Ja, das Evangelium muss verkündigt werden. Das Evangelium, die Botschaft, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für unsere Schuld und Sünde gestorben ist, dass er gekreuzigt wurde, damit unsere Schuld gesühnt wird, dass er auferweckt wurde zu unserer Rechtfertigung, dass er der lebendige Herr und Retter im Himmel ist. Das muss verkündigt werden. Das sollen auch wir bezeugen, den Menschen um uns herum. Und dann liegt es an dem Menschen, wie er sich entscheidet, ob er diesen Herrn als persönlichen Retter annimmt, ob er dieses Werk annimmt und glaubt. Und da spricht Paulus: So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Also hier bringt Paulus die Sache auf einen Punkt. Und letztlich appelliert er an das Gewissen dieser Juden. Ja, sie waren ja alle unter dem Gesetz. Sie haben alle sich verpflichtet, das Gesetz zu halten. Sie haben sich sicher die meisten bemüht, es auch zu tun. Und jetzt ist die Frage, ja, erkenne ich an, dass ich da Sünden und Übertretungen ansammle, für die, die ich unter dem Gesetz gar nicht losbekomme, wo das Gesetz mich nicht rechtfertigen kann. Das war ja die Not und das Leiden der Menschen damals auch, wenn sie aufrichtig vor Gott waren, dann mussten sie sagen, ich bin ein Sünder. Ja? Ich kann eigentlich diesem heiligen Gott so gar nicht nahen. Ja? Und wenn ich mich noch so sehr bemühe, die Gebote Gottes zu halten, es wird eher schlimmer als besser. Das war ja die Erfahrung von Luther auch, ja? Der auch unter dem Gesetz war im Katholizismus, unter dieser falschen Lehre, und der geächtzt hat und sich bemüht hat, fromm zu sein, zu beten, zu fasten, noch mehr zu tun für Gott. Und der gemerkt hat, ich werde immer sündiger dabei. Ja? Meine Sünde geht nicht weg. Im Gegenteil, sie wird größer, sie wird schwerer. Und für den, der so auch wirklich sein Versagen, seine Unfähigkeit, seine Sündigkeit erkennt, ja, da ist es eine wunderbare Botschaft, die Paulus hier verkündigt. Das Gesetz Moses kann euch nicht gerecht machen. Aber jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, wird gerechtfertigt. Seine Sündenlast wird weggenommen. Sie ist vergeben. Ein für alle Mal vergeben. Jedem, der an diesen Jesus Christus, an den Herrn glaubt. Und das, was dann zum Schluss gesagt wird, zeigt einfach diesen Ernst. Habt nun Acht, dass nicht über euch kommt, was in den Propheten gesagt ist. Also der Geist Gottes hat schon die Herzen dieser Juden gesehen. Er hat gewusst, dass es einen Teil gibt, die diese Rettungsbotschaft verächtlich von sich weisen würden. Sagen, was brauche ich das? Ich habe das Gesetz und die Beschneidung. Darauf stütze ich meine Gerechtigkeit. So gibt es auch heute Menschen, die sagen, ich kann selber gerecht sein. Oder Menschen, die sagen, ich habe die katholische Kirche, ich habe die Sakramente, das reicht mir, ich komme in den Himmel. Und jeder, der sich auf solche falschen Sicherheiten stützt, er wird schrecklich zu Schanden werden. Wer den Herrn Jesus verachtet, der wird grausam letztlich auch einmal aufwachen und sehen, wie er sich getäuscht hat. Seht ihr Verächter und verwundert euch und werdet zunichte. Ja, also Paulus hält nicht zurück. Es würde heute kaum ein Evangelist noch wagen. Ja. Auch die Konsequenzen darzulegen, die eine Ablehnung des Herrn Jesus bedeutet. Ja, er ist da klar und kompromisslos. Ja, und wenn wir dann sehen, wie das sich auswirkt in den Versen 42 folgende, dann sehen wir, dass diese klare, kompromisslose Verkündigung auch Frucht bringt. Als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Heiden darum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Sabbat verkündigt würden. Nachdem aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele Juden und gottesfürchtige Proselyten dem Paulus und Barnabas nach, die zu ihnen redeten und sie ermahnten, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Am folgenden Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als die Juden jedoch die Volksmenge sahen, wurden sie voll Eifersucht und widersetzten sich dem, was Paulus sagte, indem sie widersprachen und lästerten. Da sagten Paulus und Barnabas freimütig: Euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten: Ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Das ist ja eine Weissagung aus dem Propheten Jesaja, die persönlich dem Messias zugesprochen wird. Und als Boten des Messias haben sie hier auch vom Alten Testament her diesen Auftrag begründet, dass sie auch den Heiden von der Errettung durch den Herrn Jesus, den Messias, erzählen sollen. Als die Heiden dies hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Das Wort des Herrn aber wurde durch das ganze Land getragen. Aber die Juden reizten die gottesfürchtigen Frauen und die Angesehenen und die Vornehmsten der Stadt auf und sie erregten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Da schüttelten diese den Staub von ihren Füßen gegen sie und gingen nach Ikonium. Die Jünger aber wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Ja, also diese klare, vollmächtige, vom Wort Gottes getränkte Evangeliumsverkündigung, die bringt Frucht. Zunächst einmal ist es so, dass besonders die Heiden da angesprochen waren, aber auch viele Juden und gottesfürchtige Proselyten, sie haben weiter hören wollen von dieser Botschaft. Sie waren ergriffen von dem Wort Gottes und da haben sich offensichtlich auch einige bekehrt und entschieden. Paulus und Barnabas haben sie ermahnt, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Das ist auch eine Sache, die uns etwas zu sagen hat. Wenn wir die Gnade Gottes ergriffen haben, dass wir aus Gnade errettet sind, nicht durch Werke, dann kann es trotzdem sein, dass wir an irgendeinem Punkt in unserem Christsein plötzlich wieder anfangen, uns auf Werke zu stützen und ein Stück die Gnade aus dem Blick zu verlieren. Wenn wir das tun, dann kommen wir in Not. Dann kann man in Depressionen kommen. Dann kann man dahin kommen, dass man in einem bösen Sinn wirklich gesetzlich wird, ja, dass man also sein Heil von der Erfüllung durch Werke erwartet. Und das ist eine ganz große Not und Gefahr für den Glauben. Sie sollten also bei der Gnade bleiben, nicht zurückfallen ins Gesetz. So können wir das sicher auch ein Stück sehen. Und interessant, dieses Wort hat gerade bei den Heiden so gewirkt, dass zum nächsten Sabbat die ganze Stadt fast kam, um das Wort Gottes zu hören. Das ist übrigens auch der Weg, wie Gott eigentlich in allererster Linie bei der Ausbreitung des Evangeliums wirkt. Heute sagt man, ja, das ist eine Frage des Marketing und der richtigen Werbung. Wir müssen Zeitungsanzeigen machen, Plakate, dies, jenes. Ja, großer Aufwand wird betrieben, Medien müssen eingeschaltet werden. Ohne Fernsehen und Rundfunk geht fast gar nichts mehr im Reich Gottes, meint man ja. Aber es ist ganz interessant, was hier gezeigt wird, ist auch heute noch das sicherste, wirkungsvollste Weise, um das Evangelium zu verbreiten. Was ist das? Die Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja? Dass da Menschen sind, die sagen, du hör mal, ich habe da etwas gehört, das hat mich so getroffen, du musst da mal hingehen. Ja? Hier geht es um was ganz Wichtiges. Und dann laden sie andere ein. Und andere kommen auch. Ja? Und so muss das gewesen sein. Die einigen Heiden, die da waren, die haben so das weitererzählt, waren so ergriffen von dem Wort. Und Gott hat Gnade geschenkt, dass ganz viele andere auch kommen wollen. Und jetzt sehen wir das Schreckliche dieses falschen religiösen Geistes der Juden, die das Evangelium abgelehnt haben. Sie wurden eifersüchtig. Sie haben gesagt, was wollen diese ganzen Heiden hier? Wir sind das auserwählte Volk. Hier gerät was außer Kontrolle. Ja? Das stimmt nicht mehr überein. Und dann haben sie angefangen, sich gegen das Evangelium zu wehren. Und haben angefangen, diese Verboten Gottes zu lästern. Und müsst ihr euch vorstellen, wie schrecklich das ist. Da wird die Botschaft verkündigt, die den Heiden Heil bringt, freie Gnade. Und dann treten Leute auf und sagen, das sind Lügner, das glaubt ihnen bloß nicht. Ja, so wie der Herr Jesus sagen musste, ihr habt den Schlüssel zum Reich der Himmel, ihr selber seid nicht hineingegangen und anderen sperrt ihr zu. Wie schrecklich ist es. Und auch heute gibt es verblendete Schriftgelehrte, liberale Theologen, Pfarrer, Kirchenoberste. Wenn da das Evangelium verkündigt wird, dann rufen sie die Feuerwehr. Dann sagen sie bloß nicht. Ja? Es gibt katholische Priester, die sagen den Leuten, liefert die Zettel ab, ihr dürft keine Bibel nehmen. Ja? Bloß nicht zu den Sektieren. Ja? Genauso die russisch-orthodoxe Kirche, wenn in Russland das Evangelium verkündigt wird, dann ist Alarm, dann wird die Miliz alarmiert. Dann kommt der Priester und reißt den Menschen die Traktate aus der Hand, damit sie nicht zum Leben kommen. Ja? Das ist dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis, der einfach eintritt, wenn das Evangelium klar verkündigt wird. Paulus hat überall Widerstand gehabt. Und genau das war das Zeichen, dass eigentlich seine Botschaft eine klare Botschaft und eine göttliche war und dass sein Auftrag göttlich war. Er hätte ja auch sagen können, ja, wenn es nicht so friedlich und gut zugeht und jeder mir zustimmt, dann mache ich doch was falsch. Aber Paulus wusste ganz genau, dass er nichts falsch macht. Er hat es noch berücksichtigt, dass die Bibel sagt, die Welt wird euch hassen. Heute werden Leute bevorzugt als Vorbilder, wie zum Beispiel der Rick Warren von Saddleback und Bill Hybels, die Welt liebt, die Millionen Auflagen von ihren Büchern haben, Leben mit Vision, ein Verführungsbuch ersten Ranges, hat 20 Millionen Weltauflage. Und Rick Warren wurde zum Präsidentenberater, religiösen Präsidentenberater gewählt und er hat Interviews mit weltlichen Marketingfirmen und selbst weltliche Firmen wie Coca-Cola und Walmart und die amerikanische Armee nutzen sein Buch Leben mit Vision. Ist es echt? Was macht die Welt? Liebt sie oder hasst sie die wahren Christen? Ja? Es ist ganz klar, wenn wir das echte Evangelium bringen, dann wird die Welt uns nicht lieben, dann können wir nicht auf die Zustimmung der Großen und Reichen und Mächtigen und auch nicht auf Massenzustimmung rechnen, sondern dann werden die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt sind. Das ist auch ein ganz interessanter Satz. Ja? Da kann man auch mal drüber nachdenken. Ja? Dass die Bibel doch immer wieder auch sagt, es ist nicht einfach die völlig freie Entscheidung des Menschen, ob er nun sich bekehrt und wann er sich bekehrt oder nicht. Sondern irgendwo und auf eine verborgene Weise ist da auch Gottes Auserwählung und Vorherbestimmung, spielt da eine Rolle. Gott weiß, wer gerufen wird und wer auf den Ruf antwortet. Ja? Also wenn dann moderne Leute sagen, wenn wir nur den Schlüssel zu ihren Herzen finden, können wir jeden zur Bekehrung führen. Das hat zum Beispiel auch der Rick Warren gesagt. Ja? Das ist nicht die Lehre der Bibel. Ja? Das ist menschliches Machbarkeitsdenken. Ja? Sondern wenn der Geist Gottes nicht an einem Menschenherzen wirkt, dann wird er sich nicht bekehren. So verstockt und verhärtet ist das menschliche Herz. Und das ist leider auch etwas, was wir hier sehen. Die Verstockung und Verhärtung der Herzen. Wenn das Evangelium gehört und abgelehnt wurde, dann gibt es Verhärtung. Das ist mit ein Grund, warum wir zum Teil hier im pietistischen Baden-Württemberg einen schweren Stand haben bei der Verkündigung des Evangeliums. Ja, wir müssen bedenken, diese Botschaft wurde über Jahrhunderte verkündigt hier. Und Generationen haben sie abgelehnt und ihr Herz wurde verhärtet. Ja? Dagegen finden wir in Gegenden, zum Beispiel katholischen Gegenden, wo das Evangelium vielleicht über Generationen kaum verkündigt wurde, ja, dass Gott dort wirklich viele zum Glauben kommen lässt, vergleichsweise. Ja, da dürfen wir dankbar sein. Wir wollen auch nicht resignieren, ja, weil bei uns ein härterer Boden ist. Aber wir müssen diese Dinge auch verstehen, dass es eine Reaktion gibt, einen Segen, wenn wir das Evangelium annehmen, aber auch einen Fluch, wenn es abgelehnt wird. Ja. So zeigt es Paulus hier. Und dass die Wirkung dieser Verkündigung war Aufruhr, Widerstand, Verfolgung, aber auch das Wort des Herrn wurde durch das ganze Land getragen. Ja, interessant. Ja, und wir sehen das heute noch. Ich lese gerne auch Missionsberichte aus Russland, wo russlanddeutsche und russische Geschwister zum Beispiel Pionierevangelisation betreiben unter den unerreichten Völkern, am Polarkreis, im letzten Sibirien unter schwersten Bedingungen und wie da auch Verfolgung ist, Not, Bedrückung und auf der anderen Seite ein gewaltiger Segen, dass Menschen sich ganz klar aus der Finsternis zum Licht bekehren. Und da sehen wir, dass diese Dinge der Apostelgeschichte nicht einfach Vergangenheit sind, ja, Für uns ist es schwierig, diese Dinge so umzusetzen, weil wir in einem nachchristlichen Land leben, wo der Boden hart ist und wo das Kirchentum vieles schon verfälscht hat. Und doch liegt in diesen inspirierten Worten aus der Apostelgeschichte eine Ermutigung und eine Ermahnung auch für uns. Eine Ermutigung, dass überall dort, wo wir als Diener und Zeugen des Herrn Jesus in ganzer Einfalt im Vertrauen auf die Kraft des Herrn und auf das Wort des Herrn Zeugnis geben, Menschen das Evangelium von der Errettung durch den Herrn Jesus Christus weitersagen, da geschieht etwas. Ja? Da geschieht es, dass manche sich abwenden und spotten, und davor haben wir ja Angst, das tut uns weh, das vermeiden wir gerne. Aber es geschieht dann auch, dass andere klar zum Glauben durchbrechen und den Weg mit dem Herrn gehen. Und durch solche wird dann oft auch das Wort des Herrn weiter ausgebreitet. Ja? Ja, der Paulus und der Barnabas, die konnten nicht alle überall hinlaufen und das Wort des Herrn ausbreiten. Das geschah gar nicht in erster Linie dann durch sie, sondern es waren ganz einfache Menschen, die das erfasst haben und die sich bekehrt haben und brennend waren im Herrn. Die haben dieses Wort ausgebreitet. Ja? Die haben eine Geschäftsreise gemacht in die nächste Stadt und dort waren auf dem Markt und dann haben sie erzählt von dem Herrn. Ja, oder die kamen zu Verwandten in die Synagoge der nächsten Stadt und dort haben sie erzählt von dem Herrn. Und so breitete sich das Wort aus und wir lesen dann, dass auch Paulus und Barnabas dann oft schon einen vorbereiteten Boden hatten. Wenn sie dann kamen, dass da schon Menschen etwas gehört hatten von diesem Herrn Jesus Christus. Und wir wollen da auch wirklich doch uns ermutigen lassen, dass wir diese klare Botschaft des Evangeliums ohne Abstriche, auch mit den unbequemen Aussagen, einfach versuchen, in der Kraft des Geistes zu bezeugen, Einzelnen, vielleicht auch, wenn es möglich ist, vor einem etwas größeren Kreis, und dass wir uns nicht verwundern, wenn da Widerstände, Druck, Schwierigkeiten dabei auftreten. Ja? Das sollte uns eigentlich ermutigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja? Sondern, dass wir wirklich wissen, das ist eine so kostbare Botschaft, das ist eine so wunderbare Botschaft, die Leben wirklich verändern kann, dass wir sie einfach weitergeben müssen und dass wir auch vertrauen dürfen, auch heute noch hat das Wort Gottes Kraft. Die Kraft, Leben zu zeugen, tote Sünder zu lebendigen Gotteskindern zu machen. Das kann kein Menschenwort, das können keine menschlichen Methoden, das kann nur dieses Wort Gottes, wenn wir es in aller Einfalt und Kraft bezeugen. Und so sehen wir, dass da am Schluss Freude ist. Diese Jünger, das waren die Zurückgebliebenen, die Boten sind weitergegangen und die Gläubigen, die da mitten in Druck und Verfolgung waren, die sicher eine schwere Zeit hatten. Da kam es sicher vor, dass da ein gläubiger Ladenbesitzer plötzlich gehört hat, ja, wir Juden, wir kaufen nicht mehr bei dir. Du bist ja jetzt ein Verräter geworden, ein Abtrünniger. Ja? Du kannst deinen Laden dicht machen, was uns betrifft. Ja? Und ich denke, die haben viel Druck gehabt, viel Verfolgung. Aber sie hatten Freude und waren erfüllt vom Heiligen Geist, ja, weil sie bereit waren, dem Herrn nachzufolgen und zu dienen. Und diese Freude hat sich ausgebreitet. Da sind dann auch andere wieder zum Glauben gekommen. Das ist auch ein Zeugnis des Lebens, das wir alle erbitten dürfen vom Herrn, dass wir auch solche sind, die dem Herrn nachfolgen in Freude und in der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, möge der Herr uns alle das schenken und uns ermutigen durch sein Wort. Amen.